Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Virtuelles Krankenhaus NRW nach der Pilotphase. Wie geht es weiter mit Telekonsilen und Vernetzung? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Nadja Piquet, ehemals Geschäftsführerin des virtuellen Krankenhauses NRW, über die Weiterführung durch das Rechenzentrum Vollmarstein RZV nach der Pilotphase, die Herausforderungen der auslaufenden Landesfinanzierung, neue Chancen durch bundesweite Expansion, die praktischen Erfahrungen aus über 5000 Telekonsilen sowie die Rolle von KI und Interoperabilität für die Zukunft der Telemedizin.
Nadja Piquet leitet die Integration des telemedizinischen Netzwerks unter dem Dach des RZV. Sie ist Maschinenbauingenieurin mit Schwerpunkt Medizintechnik und verfügt über langjährige Expertise in der Digitalisierung des Gesundheitswesens, unter anderem mit Stationen im nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium sowie als strategische Impulsgeberin für Innovationsprojekte im Bereich E-Health und Telemedizin.
Das virtuelle Krankenhaus NRW wurde als Leuchtturmprojekt der Landesregierung initiiert und hat in der Pilotphase knapp 140 Krankenhäuser und Praxen vernetzt. Nach dem Ende der Pilotphase hat die RZV die Idee des Landes aufgegriffen mit dem Ziel der nahtlosen Fortführung. RZV war von Beginn an als Technologiepartner beteiligt. Die Plattform ermöglicht telemedizinische Konsile für verschiedene Fachbereiche und Fallkonferenzen, zum Beispiel in Form von Tumorboards der Onkologie, und trägt zur Verbesserung der medizinischen Versorgung durch ExpertInnenwissen bei, unabhängig vom Patientenstandort.
Ja, schönen guten Tag, Frau Piquet. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen.
Das RZV war von Anbeginn Technologiepartner des virtuellen Krankenhauses NRW. Und nach dem Ende der Pilotphase für das virtuelle Krankenhaus wurde nach einer Lösung gesucht, um das Team und das Know-how zu erhalten. Und Frau Piquet, wie sieht's nun nach 9 Monaten aus beim virtuellen Krankenhaus und dessen Fortsetzung?
Ja, ich freue mich erstmal riesig, dass das geklappt hat. Der Pilotbetrieb im Rahmen der Landesinitiative Nordrhein-Westfalen wurde ja zu Ende 2024 beendet. Und RZV, wie Sie schon sagten, als Technikanbieter, hat die Idee aber gut gefunden, hat auch an die Idee geglaubt. Und wir haben ja auch sehr positive Erfahrungen gemacht im Rahmen des Pilotbetriebes und hat dann gesagt, wir haben das Know-how mit der Technik. Wir wollen das als Produkt am Markt weiterführen und gucken, ob das trägt. Und dann bin ich und ein kleines Teil des Teams hier rüber gewechselt und wir haben dann zum 1.1. hier begonnen. Ja, und haben dann quasi von null wieder angefangen, denn auch die Verträge, alles endete ja im Rahmen der Landesinitiative. Wir hatten natürlich gute Kontakte, auch einen Schwerpunkt hier in Nordrhein-Westfalen, aber mussten auch mit allen, die auch aus dem alten Setting weitermachen wollten, mit uns natürlich zum Teil in Vergabeverfahren gehen, wenn das Einrichtungen waren, die ausschreiben müssen. Zum Teil hatten sie vorher Indikationen im Rahmen der Pilotinitiative gewählt, die sie jetzt gar nicht mehr interessant fanden, sondern haben ja neue Indikationen mit uns angegangen oder neue Use Cases auch mit uns gewählt. Das war sehr spannend und Stück für Stück bauen wir das jetzt auf. Brauchten natürlich auch wieder eine Phase, bis wir uns überhaupt erstmal hier eingewöhnt hatten ins neue Unternehmen, bis sich das alles gesettelt hatte, bis wir Verträge schließen konnten und so weiter. Aber das läuft sich jetzt hier ganz gut an.
Ja, das freut mich ja, dass das so gut läuft, weil es ist natürlich immer schwierig. Also wenn die Landesfinanzierung einerseits weg ist und somit eine gewisse Art von Sicherheit fehlt, ist das der eine Punkt. Aber natürlich können Sie natürlich jetzt einen ganz anderen Aktionsradius bedienen. Also Sie haben bundesweite Nutzungsmöglichkeiten. Sie können, wie Sie es gerade angesprochen haben, neue Indikationen anbieten. Und somit eröffnet sich neue Chancen. Wo stehen Sie da? Was sind so Ihre Meilensteine? Wo wollen Sie denn hin mit dem virtuellen Krankenhaus?
Solche Entwicklungen sind ja immer gleichermaßen Fluch und Segen. Und natürlich war das sehr komfortabel für so eine Anwendung, das erstmal mit Landesmitteln auch für ein komplettes Land flächendeckend ausrollen zu können, ohne die Krankenhäuser oder auch andere Einrichtungen in Zugzwang zu bringen, dort auch Geld in die Hand nehmen zu müssen in der aktuellen Situation, wo sich ja solche einrichtungsübergreifenden Netzwerke auch erstmal etablieren müssen. Ja, zum anderen ist es natürlich schön, dass wir jetzt auch uns rein auf den Kundenbedarf ausrichten können. Und jetzt, ich habe das schon angedeutet, auch mit ganz neuen Use Cases konfrontiert wurden. Wir haben uns ja im Rahmen des virtuellen Krankenhauses NRW sehr stark an den vom gemeinsamen Bundesausschuss definierten Zentren orientiert und den Indikationen, die diese dort anbieten, und haben dort ganz schmal definierte Telekonsil-Anfragemöglichkeiten gegeben im Bereich der Intensivmedizin, im Bereich der Kardiologie, immer nur einen ganz engen Ausschnitt aus diesen Fachzentren. Ja, und jetzt haben wir gemerkt, dass die Bedarfe, die den Alltag der Krankenhäuser bedingen, ganz andere sind. Wir sind mit neuen Use Cases konfrontiert worden. Da geht es jetzt um den Austausch zwischen Zentren und Gesundheitsämtern, um Fallkonferenzen, Tumorboards, aber auch Fragestellungen in ganz anderen Indikationen. Aber auch, und das merken wir, das geht um Themen wie Quartiersentwicklung. Das sind dann natürlich komplexere Themen. Das sind keine technischen oder nur Finanzierungsfragen, sondern da müssten plötzlich ganz andere Berufsgruppen auch miteinander spielen, wo auch diese Workflows und diese Prozesse in der Fläche noch gar nicht da sind, wo aber ja einige schon pilothaft dort vorangehen. Auch Themen, wo es dann darum geht, dass Patientenzugriff auch so ein System haben, was wir bisher auch nicht machten, weil wir für den rein interprofessionellen Austausch das bisher ausgerichtet haben. Technisch ist uns das egal, wer darauf zugreift, aber das ist natürlich rechtlich und regulatorisch nochmal andere Rahmenbedingungen. Ja, und dann gibt es auch Themen, wo wir merken, es gibt immer wieder im Gesundheitswesen, und wenn man nicht selber davon betroffen ist oder sowas im Bekanntenkreis hat, bekommt man das ja gar nicht so mit, wirklich Brüche. Zum Beispiel im Bereich von Kindererwachsenenmedizin, dann die Transition zwischen der Kindermedizin und dann die Transition in die Erwachsenenmedizin, wo dann einfach Versorgungslücken entstehen, oder im Bereich der verunfallten Patienten, wenn es um die Reha geht. Da entstehen dann Lücken, wo die Leute nicht rechtzeitig abgeholt werden, im richtigen Stadium dann in die Reha zu kommen. Und da merken wir, dass Einrichtungen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, jetzt immer öfter auf uns zukommen, weil da eben ganz wichtig, der einrichtungsübergreifende, aber auch sektorenübergreifende und ganz oft eben auch professionsübergreifende Austausch wichtig ist. Und das ist genau auch das Ziel, weil Sie ja fragt, wo wir hinwollen mit dem virtuellen Krankenhaus, was ist die Vision? Genau für solche Dinge wollen wir ein Netzwerk schaffen. Heute ist es ja schon möglich. Es gibt Tumorboards und es gibt auch Wege, Telekonsile zu machen. Ne? Wenn man zwei konkret ausgewählte Einrichtungen hat, das kriegt man schon irgendwie hin. Aber genau dieses offene Netzwerk zu schaffen, damit alle, die es zur Patientenversorgung brauchen, miteinander kommunizieren können, Daten austauschen können, sich persönlich austauschen können. Genau dafür wollen wir das virtuelle Krankenhaus aufbauen.
Blicken wir doch nochmal ein bisschen zurück auf die Pilotphase. Landesweit wurden ab 2000 bis Ende 2024, Sie hatten es erwähnt, über 5000 Telekonsile durchgeführt. Es waren mehr als 140 Krankenhäuser, aber auch Praxen eingebunden. Und es wurde ja in dieser Pilotphase erprobt, wie kann man damit eine Flächenabdeckung und wie kann man damit sektorenübergreifende Zusammenarbeit auf den Weg bringen. Und welche dieser Erfahrungen können Sie jetzt nutzen und wo docken Sie da an? Also was war quasi aus der Pilotphase wichtig jetzt für die neue Phase?
Ganz wichtig war wirklich die Erfahrung, und die muss man wirklich mal selber gemacht haben und auch aus Gesprächen mitbekommen haben. Egal wie niederschwellig die Technik ist, egal ob es grundsätzliche Refinanzierungsmöglichkeiten gibt, solche Themen, wo es darum geht, dass Austausch miteinander stattfindet. Da braucht es immer Personen zu, und das funktioniert nur auf persönlicher Ebene. Also diese ursprüngliche Idee, die wir in NRW mal hatten, man kann eine Konsilanfrage in einen Pool werfen und egal welches qualifizierte Zentrum beantwortet dann diese Konsilanfrage, das funktioniert nicht, da ist überhaupt keine Nachfrage da. Da mag es Einzelfälle für geben. Aber Menschen, die Vertrauen zu anderen Menschen aufgebaut haben in ihrem medizinischen Alltag, die wollen sich austauschen und die wollen das digital gestützt machen, und die können das heute nur über Umwege machen oder müssen Wege in Kauf nehmen oder müssen Datenträger über weite Entfernungen schicken, und solche Dinge kann man eben ganz toll unterstützen. Oder gewachsene Netzwerke, die sich schon gebildet haben, oder eben Beispiel Tumorboards, die haben sich über die letzten 20, 25 Jahre im medizinischen Bereich etabliert, wo ja Experten schon über Einrichtungsgrenzen hinweg miteinander sprechen, da eben zum Teil auch vor Ort fahren müssen. Sowas jetzt digital zu unterstützen, das funktioniert eben gut. Das ist ein Learning, das wir da wirklich mitgenommen haben, und dass es gar nicht einfach genug sein kann. Denn wir bewegen uns in einem Bereich, wo, egal ob das Ärzte sind, Pflegekräfte oder auch andere, die in den Prozess eingebunden sind, die Arbeitsbelastung ist extrem hoch. Und die Behandelnden im Gesundheitswesen sind mit so vielen Anforderungen konfrontiert, was Dokumentation angeht, die diversesten IT-Systeme. Da muss man sehr vorsichtig sein, was man da noch in den Prozess reinwirft. Die Technik ist ja jetzt nicht schwer zu bedienen. Jeder von uns kann im privaten Bereich oder im beruflichen Kontext bedient man diverse Plattformen. Aber man darf die Leute da wirklich nicht überfordern, weil da schon so viel im Alltag einfach passiert. Und es verändert jedes Mal den Prozess. Das ist ja nicht nur darum, geht nicht nur darum, dass eine neue Oberfläche bedient wird, sondern es ist wieder ein Step mehr im Prozess oder Prozesse müssen angepasst werden und dass man da, bevor man mit der technischen Lösung kommt, wirklich erstmal hinterfragt, was braucht ihr, wozu braucht ihr das, wer will damit arbeiten, wer muss damit arbeiten, wer muss überzeugt werden, wen müssen wir mitnehmen und wo schaffen wir wirklich einen Nutzen? Also hat das Haus per se einen Nutzen, weil es diese Dinge refinanzieren kann oder schaffe ich wirklich einen Alltagsnutzen für die Leute, die damit umgehen, ne, weil Prozesse effizienter sind oder sie sich Wege oder Mausklicks sparen können. Das ist auch super wichtig noch vor allen technischen Themen. Und dann muss die Technik natürlich funktionieren, das ist ganz klar. Das darf man auch nicht runterspielen. Da zeigt sich auch im Alltag, dass Dinge so einfach nicht sind, wie sie manchmal aussehen. Der Teufel steckt da im Detail, aber da haben wir jetzt mit RZV ja zum Glück auch einen Partner gefunden, der tatsächlich den ganzen Betrieb, das Hosting und auch den Service den Kundinnen und Kunden gegenüber schon seit Jahrzehnten mit anderen Produkten exerziert. Das heißt, da sind wir sehr gut aufgehoben, können uns genau auf diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, sehr schön konzentrieren jetzt mit dem Team.
Es geht ja inzwischen auch immer mehr, dass Gesundheitsregionen gefördert werden. Und da meine Frage, welche Rolle kann da das virtuelle Krankenhaus einnehmen für die unterschiedlichen Gesundheitsregionen, die es ja schon gibt?
Tatsächlich finde ich das super, dass es immer mehr Regionen gibt, dass die auch gefördert werden können. Ich weiß, dass in Nordrhein-Westfalen da auch schon zwei Regionen in die Förderung gegangen sind. Genau für solche Ansätze ist das virtuelle Krankenhaus auch gemacht. Also wir sind gestartet als landesweite Plattform, aber den Charme, den ich finde, den so eine Plattform hat, ist zum einen, dass wir uns sehr einfach und schnell an regionale Gegebenheiten anpassen können, sowohl inhaltlicher Natur, also bei der Frage, wer möchte dort mit wem welche Art von Daten und Dokumenten austauschen, aber auch was die Strukturen angeht. Ne? Ob man das jetzt als einfache Webanwendung, weil keine Ressource für eine tiefe IT-Integration da ist oder weil auch die Systeme das in Häusern gar nicht zulassen, anwenden möchte oder ob man das tief in die Primärsysteme integrieren möchte, damit das in die Prozesse passt. Da sind wir eben sehr flexibel von Seiten der Plattform und was uns von Anfang ja auch wichtig war, zu sehen, was ist in der Region schon vorhanden? Also welche Lösungen gibt es schon? Was kann man da miteinander verbinden? Wo kann man einen Mehrwert schaffen durch diesen einrichtungsübergreifenden Austausch? Und wo muss man auch gucken, wo dann Systeme einfach, das ist immer noch meine Vision, miteinander interagieren können. Dass man sich dort nicht nur Konkurrenzen macht, sondern auch guckt, wie können solche Dinge auch längere Versorgungspfade abbilden, als wir es jetzt als einzelne Lösung machen können. Und da sind die regionalen Ansätze ganz wichtig, weil die Bedarfe wirklich ganz, ganz unterschiedlich sind. Ob es jetzt von den Strukturen her ist, also die Größe an Anzahl der Krankenhäuser, der Praxen oder von den medizinischen Bedarfen her, von der Bevölkerung her. Da können das virtuelle Krankenhaus, aber auch andere ähnlich gelagerte Ansätze, glaube ich, einen ganz, ganz großen Mehrwert bieten. Auch über eben die IT-Systemgrenzen hinaus, die wir ja alle immer beklagen, wenn es an die Primärsysteme geht. Aber auch da kommt ja Bewegung rein. Da kann man, glaube ich, ganz viel im gemeinsamen Zusammenspiel machen.
Kommen wir zur Praxis. Wie funktioniert der Austausch zwischen den Leistungserbringenden und wie sieht es also im Praxisalltag und natürlich über Ihre Plattform? Wie sieht es da aus?
Oh, da könnte ich jetzt natürlich ganz lange erzählen. Ich versuche das jetzt an den beiden Beispielen, Telekonsil und Fallkonferenzen, mal ganz kurz darzustellen. Im Moment sind zahlende Kunden immer noch Krankenhäuser, primär, weil die auch den größten Nutzen davon haben können, weil es da eben schon auch gewachsene Netzwerke gibt. Und über das Aufrechterhalten von Leistungsgruppen, über das Bedienen bestehender Netzwerke, Fallkonferenzen, Tumorboards etc., dort auch entsprechende Use Cases vorliegen. Und dann schließt so ein Krankenhaus einen Vertrag mit uns und ist dann zahlender Kunde. Und wenn das Krankenhaus dann mehrere Partnerkrankenhäuser hat oder auch niedergelassene Praxen, für die sie Konsile anbieten wollen, kann das Krankenhaus dann selber bestimmen, wer gehört denn jetzt in den Kreis derer, die mir Konsilanfragen stellen dürfen, denn das sind ja dann auch die Patienten der anderen Einrichtungen und die können dann über das Portal eben im einfachsten Fall als einfache Webanwendung dort Anfragen stellen und diesen Kommunikationsprozess starten. Das sieht dann so aus, dass ein Haus eine Konsilanfrage stellt, sprich im einfachsten Fall über diese Webanwendung kann dann eine Fallakte angelegt werden. Da werden dann auch eindeutige Identifikationsmerkmale festgelegt, ne, die dann auch den Patienten sich wiedererkennen lassen in dem eigenen System. Dann wird das Haus, das angefragt wird für ein Konsil, benachrichtigt. Ne, das kann ganz einfach über einen E-Mail-Dienst sein, kann aber auch per SMS oder so erfolgen. Und da weiß der Konsiliararzt oder die Konsiliarärztin, oh, hier liegt eine Konsilanfrage vor. Und das sind ja keine fremden Ärzte. Das sind ja, wie ich schon sagte, in der Regel Ärzte, die sich schon austauschen. Das heißt, die haben auch vorher darüber geredet, dass dieses System dann eingesetzt wird und dass man das dann darüber macht. Und dann wissen die, oh, hier liegt eine Konsilanfrage vor. Und vorab haben die dann ja auch diesen Fragebogen definiert, wo dann vorher schon klar ist, welche Informationen soll das konsilanfragende Haus dort eingeben, welche Dokumente werden benötigt und kann dann von seiner Seite diese Konsilanfrage beantworten oder nochmal Rückfragen stellen. Das ist wie so ein kleiner Ping-Pong-Dialog und ganz am Ende wird dann ein Konsilbericht erstellt, der dann auch dem anfragenden Krankenhaus zur Verfügung gestellt wird. Dann können die entweder diese strukturierten Daten auf FHIR-Basis, das ist ja was, was wir von Anfang an machen wollten, solche Standards zu verwenden, oder auch als PDF beispielsweise runtergeladen werden. Und wenn die Notwendigkeit besteht, können zwischendrin auch Termine vereinbart werden dann für Videokonferenzen. Das passiert eigentlich eben über ein sichereres System oder ein speziell für das Gesundheitswesen zertifiziertes System. Genau wie wir Webkonferenzen vereinbaren, dann wird ein Link verschickt und das andere Haus kann dann an der Webkonferenz teilnehmen. Und bei den Fallkonferenzen passiert das ähnlich. Da ist es eben kein Ping-Pong-Spiel, sondern es gibt die Einrichtung, die diese Tumorboards oder Fallkonferenzen durchführt und kann dann die Einrichtungen berechtigen, die an so einem Tumorboard dann eben teilnehmen, und kann auch Häuser berechtigen, ihre eigenen Patienten dort einzustellen. Und auch da können dann Fallakten angelegt werden mit den entsprechenden vordefinierten medizinischen Daten. Und dann wird auch eine Videokonferenz vereinbart, auch in dem dort integrierten System, das eben auch Möglichkeiten bietet, dass dann gemeinsam auf radiologische Bilddaten geguckt werden kann oder auch parallel dann eben mehrere Bildschirme geteilt werden können, um dann Befunde nicht noch anzugucken nebenbei, aber auch die Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Und dann ist das ja eigentlich gar kein Hexenwerk, das passiert, wie wenn wir eine Videokonferenz machen, nur mit diesen speziellen medizinischen Belangen. Und am Ende wird auch dort ein Protokoll erstellt. Wichtig ist, dass die Teilnehmer alle definiert sind. Und solche Systeme loggen dann eben auch mit, ne, wer hat wann was verändert, wer hat sich wann eingeloggt, damit das alles revisionssicher ist. Und dann hat jeder seine Dokumentation in seinem System und kann dann entsprechend den Behandlungsprozess fortführen. Und dann können aber auch Patienten meinetwegen, wenn dann dazwischen eine OP stattfindet oder sowas in mehreren Wochen, wieder von der jeweils berechtigten Seite dann wieder eingeladen werden oder dazugefügt werden zu so einer Fallkonferenz und können dann nochmal begutachtet werden.
Deutschland ist sehr bedacht auf Datensicherheit. Deshalb meine Frage, Sie hatten es ja schon angesprochen, bei einem virtuellen Krankenhaus ist viel Datenaustausch, Interoperabilität notwendig. Wie sicher sind denn die sensiblen Gesundheitsdaten bei Ihnen auf der Plattform?
Das Schöne ist, dass RZV ja von Anfang an sich auf den Sozial- und Gesundheitsbereich ausgerichtet hat, weil das Unternehmen als Rechenzentrum der Evangelischen Stiftung Volmarstein damals entstanden ist und auch heute noch 100% Tochter der gemeinnützigen Stiftung ist. Und in dem Konzern bildet sich auch das komplette Gesundheits- und Sozialwesen ab. Das heißt, hier ist wirklich ja über 55 Jahre Erfahrung im Umgang mit Gesundheitsdaten. Wir haben die eigenen Rechenzentren hier vor der Haustür und 300 Meter weiter, wo dann auch die Daten redundant gehalten werden, alles abgesichert ist. Das Rechenzentrum ist 27001 zertifiziert, hat ein C5-Testat. Da gibt es ja fürs Gesundheitswesen auch ganz enge Anforderungen an den Datenschutz, an die IT-Sicherheit. Und ja, das war mit ein Grund, warum wir uns für RZV auch entschieden haben, weil hier zum einen die strukturellen und formalen Rahmenbedingungen gegeben sind, aber eben auch die Erfahrung im Umgang mit den Daten. Und auch das übrige Produktportfolio von RZV bezieht sich ja auf den Umgang mit Daten aus Primärsystemen, mit Personaldaten, mit Patientendaten, wo auch ja die Einrichtungen schon seit Jahrzehnten die Gewissheit haben, dass ihre Daten sicher sind. Manche Einrichtungen haben ihre Daten komplett hier bei RZV liegen. Und ja, da können wir hier einfach sicher sein, dass damit entsprechend umgegangen wird. Und ja, wir hosten das Ganze im Prinzip als Cloud-Anwendung, deswegen auch die Anforderungen mit der C5-Testierung. Und dementsprechend schließen wir dann auch Auftragsverarbeitungsverträge mit den Einrichtungen. Also wir haben selber keinen Zugriff auf diese Patientendaten. Hier sitzen ja auch keine Ärzte bei uns. Wir sind wirklich der reine technische Betreiber für diese Lösung. Und die Hoheit über die Daten, die liegt wirklich bei den Einrichtungen, die dann auch über uns kommunizieren.
Genau, meine Frage noch, die Patientinnen und Patienten, spüren die was? Welche Vorteile haben die durch das virtuelle Krankenhaus, wenn man jetzt mal von der Sicht der Patientinnen und Patienten blickt?
Aktiv spüren die im Idealfall nichts, weil das Thema Fallkonferenzen und Konsile, das ist ja fast so alt wie der Arztberuf selbst. Im Idealfall können sie einfach sicher sein, dass Einrichtungen, die solche Plattformen nutzen, immer zu jedem Zeitpunkt im Behandlungsprozess der Patientinnen und Patienten die richtige Expertise dazu holen, die richtigen Abstimmungen machen können und auch helfen können, Patienten bei anderen spezialisierten Ärzten vielleicht vorzustellen, ohne dass die Patienten reisen müssen und ohne dass Patienten lange selber auf Termine in Zentren warten müssen, weil man eben auch so ein Konsil oder eine Fallkonferenz, gerade wenn sowas routinemäßig stattfindet, auch schneller vereinbaren kann. Also wenn der Patient oder die Patientin mit einer Überweisung irgendwo vielleicht manchmal bei manchen Krankheitsbildern, wenn wir an seltene Erkrankungen oder Kardiologie denken, mehrere hundert Kilometer weit auch fahren muss oder wenn auch Ärzte ansonsten zu irgendwelchen Fallkonferenzen und Tumorboards reisen müssen. Also im Idealfall kann der Patient sicher sein, dass egal, ob er beim Hausarzt, beim Facharzt, im kleinen Krankenhaus, im Universitätsklinikum dort seine Versorgung beginnt, dass er oder sie immer ideal versorgt ist, beziehungsweise die behandelnden Ärztinnen, Ärzte oder auch andere Professionen immer ideal mit den Daten versorgt sind, die gerade benötigt werden.
Telemedizin ist ja der Überbegriff für all diese Dinge und seit Corona hat es auch einen gewissen Aufschwung genommen, auch in unserem technisch skeptischen Deutschland. Meine Frage, Sie sind Expertin, was müsste man am regulatorischen Rahmen verändern, damit diese ganzen telemedizinischen Möglichkeiten wirklich ihr volles Potenzial entfalten könnten?
Ich muss ja zugeben, ich bin mittlerweile fast unglücklich, wenn wir von der Telemedizin sprechen. Denn genau bei den Themen, die Sie ansprechen, bei der Regulatorik, ist es so wichtig, worüber wir genau sprechen. Telemedizin umfasst ja so viele verschiedene Themen. Da gehören natürlich Telekonsile dazu, Videosprechstunden, Telemonitoring, alles Mögliche. Und ich glaube, all diese Anwendungen erfordern unterschiedliche Dinge und unterschiedliche regulatorische Ansätze. Gerade wenn wir unterscheiden, ob es Leistungen sind, die direkt von den behandelnden Einrichtungen zu den Patienten gehen oder wenn es, ich möchte jetzt fast sagen, einfach nur um den Austausch zwischen Expertinnen und Experten geht, ohne dass der Patient da zwingend mit eingebunden ist. Da gibt es dann wirklich sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen. Aber grundsätzlich wäre es wichtig, dass wir Telemedizin mehr als Prozess sehen, mehr als Tool sehen und weniger als neue Behandlungsmethode. Ich glaube, das macht es manchmal schwierig und dass wir in Deutschland einfach auch schneller sein müssen, den Umgang mit Daten nicht im Digitalen neu zu denken, sondern auch mal zu spiegeln, wie machen wir es denn heute? Weil viele Anforderungen, Fragen werden im Kontext der Digitalisierung gestellt, wo wir einfach zurückfragen müssen, Leute, wie macht ihr es denn heute im analogen Umfeld? Ja, wo manche Probleme auf die Digitalisierung geschoben werden und dann auch der Telemedizin das Leben schwer machen, obwohl das neben diesen ganzen absolut wichtigen Infrastrukturthemen, die auch in der Telematik-Infrastruktur ja Thema sind, erstmals einen spürbaren Mehrwert für Patientinnen, aber auch für Ärztinnen, Ärzte, Pflegende, wie auch immer bringen können, dass da so viele Dinge auferlegt werden. Oftmals sind es ja Finanzierungsthemen, die man auch mit der Telemedizin verbindet. Aber ich glaube, viel wichtiger als die explizite Refinanzierung von solchen Leistungen wären Strukturen, die überhaupt erstmal diesen Gedanken der sektorenübergreifenden, der einrichtungsübergreifenden Versorgung abbilden, damit man diese Prozesse überhaupt tatsächlich richtig gestalten kann. Und dann muss man gucken, was macht das einen Mehraufwand in der Infrastruktur? Wo kann man Kosten oder Aufwände sparen? Und dann drüber nachdenken, wie kann ich das refinanzieren? Als ja so zu machen, wie es passiert ist. Dann gibt es ein paar EBM-Ziffern, auch ja tatsächlich sektorenübergreifende für Telekonsile von Krankenhäusern in den niedergelassenen Bereich. Dann gibt es Pauschalen im Rahmen der Zentrumszuschläge, aber ohne, dass die Realität überhaupt solche Prozesse sich abbilden lässt. Und das ist das Schwierige. Und deswegen ist es immer noch so, dass ganz viele Einrichtungen erstmal sehen, ob man sowas im Rahmen von Projekten refinanzieren kann, im Rahmen von Förderungen wie dem KZG oder jetzt auch dem Transformationsfonds und gar nicht wirklich auf die Versorgungsrealität gucken können. Und das ist schade, weil es immer eine relativ kurzfristige Sicht ist, die aber gleichermaßen unfassbar viel Geld verschlingt. Ja. Also ich glaube, um das kurz zu machen, wir bräuchten gar nicht so viel Regulatorik. Wir müssten mehr auf die Realität gucken und die Bedarfe und dann sehen, wo gibt es dort vielleicht in der Regulatorik Hürden, die man nehmen müsste.
Ein Buzzword unserer Tage ist die künstliche Intelligenz. Deshalb meine Frage, spielt die bei Ihnen eine Rolle? Wenn ja, welche? Und wo sehen Sie da auch für die Zukunft Anwendungsbereiche für Ihre Plattform?
Also wir sehen, dass es kaum noch eine Ausschreibung gibt, in der nicht das Wort irgendwie künstliche Intelligenz vorkommt. Ich kann das verstehen. Auf der anderen Seite kommt es mir ein bisschen paradox vor, dass wir die Kommunikationsbasics einrichtungsübergreifend nicht können. Also Daten hin und her schieben, Dokumente hin und her schieben, miteinander reden, Bild- und Tonkommunikation, aber dann sprechen wir schon von KI. Ich glaube, da machen wir den zweiten Schritt vor dem ersten. Gleichwohl ist natürlich klar, dass wir da Schritt halten müssen mit dem, was die Technik kann, mit dem, was das Ausland tut. Und für uns ist das was, was wir zumindest als Anbieter sicherlich nicht selber entwickeln werden, sondern das tun, wofür so eine Plattform nach meinem Dafürhalten auch gedacht ist. Wir tun das, was wir gut können. Und dann sehen wir, wo liegt der Bedarf? Also ist der Bedarf beispielsweise mit KI solche Fallkonferenzprotokolle zu erstellen, dass auch gesprochener Text dort übertragen werden kann und dann da vielleicht mit reinkommt. Dann würden wir uns für sowas einen Anbieter holen. Oder gibt es andere Anwendungen Richtung Medizintechnik, ne, wo man KI vielleicht mit reinnehmen kann? Auch in der Datenverarbeitung, wenn es vielleicht um Decision Support geht, ja, wo wir dann gleich im Bereich der Medizinprodukte auch sind. Das ist was wir nicht selber machen wollen würden. Da würden wir dann partnern mit anderen und gucken wirklich in den einzelnen Indikationen, wo wird der Bedarf kommuniziert, wo gibt es schon sichere Lösungen, weil da sehe ich uns jetzt auch nicht als Experimentierfeld, außer man macht das mal im Kontext von einem Projekt. Und dann, denke ich, lässt sich sowas eben wunderbar kombinieren. Aber auch da sehe ich eben wieder die Notwendigkeit, dass Unternehmen mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen und Know-hows wirklich anfangen, dort zusammenzuspielen und Lösungen zusammenbringen, um dort eben für die Kunden homogene und in sich schlüssige Lösungen anbieten, wo die Sicherheit sein kann, okay, ich bin meinetwegen an ein virtuelles Krankenhaus angeschlossen und kann sicher sein, dass die Lösung, die mir da noch in dem Kontext KI, wie auch immer sie geartet sein mag, dann auch gut funktioniert und sicher ist. Was aufhören muss, ist, dass ich für das eine mir die Lösung aussuche, für das andere die, für das dritte die und dann muss ich hausintern wieder gucken, wie spielen die zusammen. Und gerade, weil die Entwicklung im Bereich der KI so schnell geht, hat kaum ein Krankenhaus ja die Chance, irgendwie da noch up-to-date zu bleiben, was gerade State of the Art ist. Da müssen wir Anbieter ganz stark zusammenspielen, glaube ich.
Ja, vielen, vielen Dank. Wenn wir uns Ende 2026 nochmal sprechen würden, also Sie dann auf 2 Jahre Erfahrung in diesem neuen Setting für das virtuelle Krankenhaus zurückblicken könnten, woran würden Sie einen Erfolg des virtuellen Krankenhauses festmachen oder was wäre so Ihr Wunsch, was bis dahin erreicht sein sollte?
Also ganz toll wäre es natürlich, wenn wir die Chance hätten, in den Ländern, die jetzt auch landesweite Netzwerke für die vernetzte Versorgung aufbauen, wenn wir in einer der Ausschreibungs- und zugekommen würden und dann zeigen könnten, ja, sowas geht nicht nur in NRW, sowas geht auch in anderen Ländern. Und wenn wir tatsächlich bundesweit schön verteilt in allen Ländern Krankenhäuser, Arztpraxen, andere Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheime hätten und mit denen vor allem auch, was sich jetzt eben abgezeichnet hat, seit wir aus dem NRW oder aus dem Landessetting raus sind, verschiedene Use Cases abbilden können, weil sich da so viel zeigt in der Unfallmedizin, in der Reha, was die Zentren angeht, die von den Ländern ausgewiesen werden, was die Kommunikation von regionalen Krankenhäusern mit Niedergelassenen angeht, dass wir da ganz viele unterschiedliche Settings haben, weil das dann die Realität auch der Gesundheitsversorgung abbildet. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da quasi einen bunten Strauß haben und auch zeigen können, Technik kann so niederschwellig sein, dass die auch die verschiedensten Settings und Bedarfe abbildet und dass dann die Sachen auch anfangen, Stück für Stück ineinander zu spielen und vor allem eben auch bundeslandübergreifend.
Ja, Frau Pequet, ich bedanke mich und wünsche dem virtuellen Krankenhaus und Ihnen aber auch persönlich alles Gute.
Ganz herzlichen Dank. Danke nochmal, dass ich hier sein durfte, über das virtuelle Krankenhaus sprechen durfte und freue mich, wenn wir uns tatsächlich Ende nächstes Jahr nochmal hören sollten und ich dann nochmal berichten durfte.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.